geht heute in dieser Botschaft um Durst. Vielleicht habe ich das Thema verpasst, weil so viel Regen in den letzten Tagen. Vor ein paar Wochen wäre das vielleicht etwas günstiger gewesen, aber ich weiß, dass es vielleicht gerade passt. Johannes Kapitel 7. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Man kann auf verschiedene Weise an Jesus glauben. Zwei Arten möchte ich nennen. Jesus kann eine Rolle spielen in meinem Leben, in Ihrem Leben, in deinem Leben. Vielleicht eine sehr wichtige Rolle. Die zweite Art ist, Jesus spielt keine Rolle in deinem Leben, er ist dein Leben. Und davon redet das Wort. Am Höhepunkt eines Festes ist das Laubhüttenfest, eines der drei großen Feste damals in Israel. Am Höhepunkt, am letzten Tag, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, dann komme er zu mir. Entschuldigung, die haben 7 Tage lang gefeiert. Das war ein Erntedankfest. Brot und Wein, Lobgesang, Trompeteneinlagen, Wedeln mit Palmen, denn es war auch das Fest zur Erinnerung an die wunderbare Versorgung Israels seinerzeit in der Wüste. Und jeden Tag nahm ein Priester einen goldenen Krug, ging zum Teich Siloa, füllte den Krug mit Wasser und gab diesen Krug dann im Vorhof des Tempels dem hohen Priester. Und der hohe Priester goss den Krug mit Wasser aus auf den Fuß des Bodens Altar im Vorhof. Und das war ein Symbol für das Ausgießen des Gebetes um Wasser, um Regen. Und am nächsten Tag hat man ganz besonders dafür gebetet im Vorhof. Wasser, Regen. Alle Menschen brauchen Wasser, denn ohne Wasser kann kein Mensch leben. Und alle Menschen haben Durst nach Wasser. Das verbindet alle. Klammer auf, und wir wissen schon seit Jahrzehnten, dass es möglicherweise in Zukunft Kriege geben wird zwischen Völkern wegen der Knappheit von Wasser. Das ist seit Jahrzehnten schon bekannt, dass zwischen China und Indien immer wieder kleine Metzeleien im Bereich des Himalaya-Gebirges gibt, weil es darum geht, die Ressourcen dieses Kapitals, dieses Wasserkapitals so zu lancieren, dass man jeweils optimal davon profitieren kann. Im Nahen Osten ist das Wasserproblem ein großes. Im Sudan ist es ein, der Nil und die Quellflüsse des Niles. Wasser ist ein Überlebensproblem. Und Jesus ruft: Wenn jemand Durst hat, der soll zu mir kommen. Nach 7 Tagen trinken. Jesus hat Gläubige im Volk Israel im Blick, die eine andere Art, eine weitere Art von Durst haben. Eine tiefere Art von Durst. Sie haben Durst nach einem Lebenswasser, das den Lebensdurst für immer stillt. Sie haben Hunger nach einem Lebenswasser, das den tiefsten Durst nach Leben für immer stillt. Und von dieser Art von Und diese Art von Wasser erfahren wir bereits im Johannesevangelium ein paar Kapitel vorher, im Kapitel 4. Jesus sitzt müde und durstig von einer Reise am Brunnen vor dem Tor einer Stadt in Samarien. Und da kommt mitten in der Hitze des Tages eine Frau zu ihm. Sie scheut, zum Wasserbrunnen zu gehen, wenn da noch andere wären, weil sie sich schämt, aus bestimmten Gründen. Und Jesus spricht sie an: Frau, gib mir Wasser zu trinken. Und dann wundert sie sich und sagt: Wieso sprichst du mich an, der du ein Jude bist und ich eine Samaritanerin? Weil die Juden und Samaritaner, die hatten keine Beziehung miteinander, die waren nicht gut aufeinander zu sprechen. Jesus beantwortet diese Frage nicht, sondern er sagt: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ihn ganz anders antworten. Du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, sagt sie, du hast weder ein Seil noch einen Eimer und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Jesus gebraucht ganz bewusst einen doppeldeutigen Begriff, lebendiges Wasser. Das verstand die Frau, weil der Brunnen, der hatte lebendiges Wasser, da war eine Quelle. Und nur Quellwasser ist lebendiges Wasser. Im Gegensatz dazu waren selbstgemachte Zisternen, wo man Regenwasser sammelte. Und das war mit der Zeit nicht mehr die beste Qualität. Das war eine Art totes Wasser. Und dieses Verständnis nutzte er, um von einem anderen Wasser zu sprechen. Und das sagte er jetzt einfach. Wenn du dieses Wasser aus dem Brunnen getrunken hast, nein, denn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, gib mir dieses Wasser, dann brauche ich ja nicht mehr herzukommen. So ganz verstanden hatte sie es noch nicht. Vermutlich wissen Sie, wie es weitergeht. Es ist sicher öfter schon darüber gepredigt worden. Ja, ich gehe davon aus, dass gerade diese Frau Gott Jesus in den Weg stellte. Ganz natürlich, wo er selber Durst hatte und in der Mittagszeit an einem Brunnen, nicht zufällig am Brunnen saß. Gott wollte gerade an dieser Frau etwas zeigen. Diese Frau hatte 5-mal versucht, ihren Lebensdurst in einer Ehe zu stillen. Und 5-mal hatte sie den Brunnen der Liebe und der Geborgenheit leer getrunken. Und viel Schuld vor Gott hatte sie angehäuft. Und gerade an dieser Frau will Jesus allen Durstdürstenden aller Welt, aller Zeiten zeigen, worauf es wirklich ankommt. Und wer diesen tiefsten Durst nach Leben wirklich stillen kann, wer satt machen kann, eine ganz tiefe Zufriedenheit ermöglicht, die nie aufhört. Menschliche Beziehungen können nicht wirklich den tiefsten Durst nach der tiefsten Zufriedenheit satt machen. Auch Religion stillt den Durst nicht. Vergebung von Schuld stillt den Durst nicht, der gemeint ist. Er ermöglicht Frieden mit Gott, Versöhnung, Rechtfertigung. Auch übernatürliche Heilung einer unheilbaren Krankheit stillt den Durst nicht. Auch das Wissen vom Zorngericht Gottes, befreit, erlöst zu sein, stillt den Durst nicht. Auch ein schöner Lobpreisgottesdienst stillt diesen Durst nicht. Letzteres sind alles Wirkungen des Evangeliums, aber nicht das Eigentliche des Evangeliums. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm eine Quelle werden. Eine Quelle, die nie aufhört zu fließen. Und die fließt sogar weiter, wenn man stirbt. Nie wieder durstig. Eine Quelle im Trinkenden selbst. Und wenn man stirbt, trinkt man weiter. Und danach trinkt man erst noch richtig weiter. Was in Johannes 4 mit der Frau am Jakobsbrunnen die Quelle ist, das ist in Johannes 7 hier in unserem Wort, das sind die Ströme des lebendigen Wassers. Was ist damit gemeint? Sowas Ähnliches wie die Quelle, nur vom anderen Blickwinkel. Jesus hat ja Aramäisch gesprochen damals. Und im Nordaramäischen gab es eine Redewendung damals: Mein Durst ist so völlig gestillt, dass ich das Gefühl habe, ein ganzer Strom voll Wasser fließe in mir. Das ist gemeint. Nicht etwas Durststillung, ein ganzer Strom fließt in mir. Quelle und diese Ströme, Quelle und Strom, das sind Bildworte. Sie wollen auf etwas hinweisen, auf eine Realität. Eine Realität, die zutiefst Zufriedenheit und Sattheit im Leben bewirkt. Die Frage ist, welche Realität ist das? Was meint Jesus genau? Und Vers 39 antwortet ja Jesus darauf. Er meinte damit, mit dieser Quelle und diesem Strömen, diesem Phänomen, er meinte den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Es überrascht vielleicht manche, dass er in diesem Zusammenhang vom Geist Gottes redet. Meist hat man die Vorstellung, wenn man vom Heiligen Geist hört und redet, ja, das sind so besondere Sachen. Wenn es um den Heiligen Geist geht, das sind so übernatürliche Wirkungen. Also besondere Wunder, Visionen, Träume, Prophetien, besondere Befähigungen zu besonderen Aufgaben und Diensten. Aber was hat er so normal eigentlich mit unserem Christsein zu tun? Die Antwort ist, ohne den Geist gibt es gar kein Christsein. Römer 8 steht vom Apostel Paulus geschrieben, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört gar nicht zu ihm. Der ist nicht sein. Gott ist Geist. Alles ist Geist im Neuen Testament. Aus Zeitgründen habe ich mir erspart, da so eine Liste mal aufzuführen. Diese besonderen Kraftphänomene des Heiligen Geistes, die auch zu Pfingsten besonders hervortreten, die auch in Joel 3 im Vordergrund standen, dass da dann Feuerzungen auf den Jüngern waren, das ist ein bestimmter Bereich des Heiligen Geistes, eine bestimmte Ausstattung der Freiheit und der Kraft für die Verkündigung. Aber es bezieht sich nicht auf das Normalleben eines Kindes Gottes. Es gibt verschiedene Aspekte und Wirkungen des Heiligen Geistes. Und die wichtigste, von der spricht Jesus hier. Und jetzt ist interessant, auch das Laubhüttenfest hatte was mit dem Geist Gottes zu tun. Nicht nur mit dem Gebet um Regen, um Wasser fürs natürliche Leben, fürs körperliche Leben, fürs irdische Leben. Ich zitiere mal aus Jesaja 44. Da sagt Gott prophetisch voraus, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und ströme auf das trockene Land. Ich werde Wasser gießen und ströme auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen. Genau in diesem Zusammenhang, meinen Geist aufgeben in die Trockenheit deines Lebens, in die Endlichkeit deines Lebens, in die Fehlerhaftigkeit, in die Unbefriedigtheit deines Lebens, deines irdischen Lebens. Ich kenne dich, ich werde meinen Geist ausgeben, ich habe einen ganz anderen Plan mit euch allen. Das ist eine der wenigen Stellen, die das in einer gewissen Direktheit von diesem Durst her prophezeien, wie Gott das gesagt hat. Und jetzt stellt Jesus hier bei diesem Fest, ähnlich wie am Anfang seines Dienstes in der Synagoge, und sagt, hallo, jetzt ist's soweit. Genau das ist jetzt dran. Wer diesen Durst hat, nach mehr, nach diesem Geist, nach diesem Lebenswasser Gottes, nach dieser nie versiegenden Quelle der Zufriedenheit und Sattheit und Ausstattung mit tiefstem bleibendem Leben, wer den Durst nach diesem endzeitlichen Geist hat, der komme zu mir und der trinke bei mir. Mehr sagt er nicht. Und dann noch eine weitere überraschende Anmerkung für manche. Das lesen Sie im letzten Teil des Verses. Er meinte aber den Geist, und der Geist war noch nicht da. Weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war, weil er noch nicht beim Vater war. Und da fragen sich manche schon immer zurecht, wie ist das denn zu verstehen? Der Heilige Geist, der war doch schon da. Ja, er war schon da. Im Alten Testament lesen wir, dass das auserwählte Personen mit dem Geist in besonderer Weise begabt wurden mit Fähigkeiten. Zum Beispiel Mose und 70 Älteste für die Rechtsprechung, Gideon, Jephtha, Simson, Saul, David und noch ein paar andere. Und die Propheten natürlich auch. Ja, der Geist war schon wirksam in besonderer Weise, aber der Geist als Person, der war noch nicht gekommen. Und das ist der große, große Unterschied. In den Kapiteln 14, 15, 16 lehrte Jünger dann später ausführlich über diesen Zusammenhang. Es wird hier nicht weiter erwähnt. Aber der Herr Jesus Christus hat gesagt, ich gehe weg, aber passt auf, ich werde euch nicht zurücklassen. Ihr werdet nicht als Weise zurücklassen. An meiner Stelle kommt jemand, der wird genau meine Stelle nur auf andere Weise ersetzen. Ihr werdet ihn nicht sehen in einer Körperlichkeit wie mich, aber er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Er wird euer Helfer sein, euer Sachverwalter, euer Tröster, euer Führer, der Heilige Geist. Er wird kommen und meine Stelle wird er einnehmen. Und das war noch nicht passiert, denn Jesus musste erst sein irdisches Werk abgeschlossen haben, das Werk der Erlösung und der Befreiung und der Auferstehung, einer Erschaffung einer neuen Schöpfung. Das musste erst geschehen sein. Er musste erst zum Vater zurückgegangen sein. Dann würden die, die an ihn glaubten und glauben heute, diesen durstlöschenden Geist des Lebens, des Wassers des Lebens bekommen. Dann würden sie ihn empfangen. Dieses Wasser, dieses durstlöschende Wasser, was ist das für ein Wasser? Es ist Gottes eigenes Leben. Es ist göttliches Leben. Das hat kein Mensch von Haus aus, niemand. Und dann lehrt gerade das Johannesevangelium uns, dass dieses göttliche Leben eine Person ist, ein Jemand, nicht ein Etwas von Gott. Eines Tages später tritt Jesus auf und sagt: Ihr wollt wissen, wie er zum Vater kommt? Der Weg dazu bin ich. Ich bin die Wahrheit Gottes, die Wirklichkeit Gottes in Person. Und ich bin auch das Leben. Ich in Person. Ich bin das Leben Gottes in Person. Gott in mir, durch mich. Leben in Gestalt dieses Menschen, der vor euch steht. Göttliches Leben, das bin ich. Gott und Mensch in einer Person gleichzeitig. Und wer an mich glaubt, der wird, auch wenn er stirbt, immer leben. Denn wer an mich glaubt, wie es die Schrift sagt, wie es gemeint ist, der wird vereint mit mir. Der kommt rein in mich und ich in ihn. Das ist die Wahrheit, ob es nun draußen regnet oder die Sonne scheint. Und die trifft alle Menschen auf der Welt in gleicher Weise. Dieses Leben des Geistes, das ist Jesus Christus in der Substanz, in der Wirklichkeit. Und das ist das Ergebnis seiner Menschwerdung, seiner Kreuzigung, Auferstehung und Einsetzung zur Rechten Gottes. Aber erst als das abgeschlossen war, konnte dieses Ergebnis in Menschen hineinkommen. Und der Heilige Geist kam und er brachte den Jüngern dieses Leben, dieses durstlöschende Leben. Und dann wird es ein klein bisschen kompliziert, denn Jesus ankündigte an, der Heilige Geist würde kommen, ich gehe, er kommt, ich gehe, er kommt, ich gehe, er kommt. Und ein paar Verse weiter in einem Kapitel schreibt er, und ich komme auch wieder. Ja, Moment mal, kommt er nun oder komme ich? Beide. Das hängt mit dem Geheimnis der Dreieinigkeit zusammen. Das ist ganz einfach von Gott aus gesehen. Als der Heilige Geist kommt mit der ganzen Fülle des Lebens Jesu Christi, da kommt gleichzeitig im Heiligen Geist Jesus selber auch wieder, nämlich durch seinen eigenen Geist. Der Geist Jesu Christi und der Heilige Geist sind eins. Und sie können in einer Person gegenwärtig sein. Und im Heiligen Geist ist Jesus Christus gegenwärtig in der Gemeinde Christi, im Kind Gottes. Oder anders gesagt, der Heilige Geist, der Geist, von dem hier die Rede ist, der vergegenwärtigt Jesus Christus als das göttliche Leben, als dieses göttliche Leben, das er selber in Person ist. Nicht ein Leben, das wir irgendwann mal kriegen, wenn wir hier nicht mehr sind, wie so eine Substanz. Ich bin es, ich selbst, hat der Herr Jesus gesagt. Und so löst sich dieses tiefe Geheimnis, das er am Laubhüttenfest damals erstmalig anbot. Ja, es gibt ein Wasser. Wenn man das empfangen hat, dann hat man nie wieder Durst. Und zwar ab jetzt, von dem Moment an, wo ich mit Jesus durch den Glauben und die Taufe vereint bin. Und wenn Jesus in mein Leben, in mein Herz eingeflossen ist, hineingekommen ist als Person durch seinen eigenen Geist, wenn der Geist von Christus in mir ist und damit auch der Heilige Geist und der Geist des Vaters, alles, was bitteschön fehlt dann noch? Wenn er in uns ist, was fehlt dann noch? Verschwindet er irgendwann immer wieder? Nein. Kommt er morgens und geht abends? Nein, er bleibt immer. Er ist immer gegenwärtig. Und diese tiefe Lebenssättigung, die tiefste Zufriedenstellung und Sattheit im Leben, die nichts und niemand auf dieser Welt, auch Religion und Gebet und alles nicht geben kann, das ist er. Und das bewirkt er. Und das ist die Botschaft für die Menschen heute. Ob sie satt sind oder nicht, reich sind oder arm. Ob es Not gibt, dass die Tiere kein Wasser kriegen und alles. Das ist die Botschaft für die gesamte Welt. Das ist die einstige durstlöschende Botschaft. Und das ist der Kern des Evangeliums. Das Evangelium ist selber, ist eine Person, ist Jesus Christus. Alles andere ist Zusatz, Wirkung, Auswirkung, Voraussetzung, Nachwirkung. Aber das Zentrum ist er. Herrlich. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und natürlich gilt dieser Ruf jetzt jedem von uns. Am letzten Tag, am 6. August, stand Jesus auf und rief: Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Jeder weiß sicher selber, ob er diesen Herrn Jesus Christus, den Geist, den Heiligen Geist Gottes, als dieses durstlöschende Leben in sich hat. Ob er diese tiefste Zufriedenstellung wahrnimmt. Auch, dass sie ihn nie verlässt. Macht der Geist dich zutiefst satt und zufrieden? Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen. Amen.